Heute zu Gast Green Pest Management Mastermind und CEO von Futura Germany, Daniel Schröer.
Dass sich da wirklich auch Leuten, die viel, viel größer sind als wir, ein bisschen was auch vermitteln konnte oder helfen konnte, ja. Weil wir so viel Fehler schon gemacht haben und daraus gelernt haben. Und da habe ich wirklich gedacht, wir sind nämlich immer sehr bodenständig und denken, boah, wir müssen noch viel mehr lernen, Oliver und ich vor allen Dingen. Und da haben wir dann wirklich das erste Mal so auch die externe Sicht von anderen Industriezweigen gesehen, wo IoT immer mehr kam und haben gesehen, boah, wir haben ja doch schon ganz schön viel gemacht und recht viel Wissen mittlerweile. Und das war schon beeindruckend. Aber ich glaube, eine Mausefalle, eine Rattenfalle, eine Schabenfalle, eine Kakerlakenfalle oder Fliegenfalle, also wir sind hier in so einem, hier um die Ecke sind Lagerräume und so, die stehen in der allerletzten Ecke hinter einer Palette. Wir haben hier gerade kein Netz. Du hast alle Herausforderungen. Da müssen unsere Sensoren, unsere Produkte halt auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre zuverlässig Daten senden.
Herzlich willkommen zum IoT Bar Talks Podcast.
Auf den Talk mit Daniel habe ich mich besonders gefreut. Das ist echt ein super Typ. Wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung von Spryker im Rahmen der letzten Demexco. Und da saßen wir irgendwie zusammen da beim Dinner. Und ich dachte erst so, okay, ey, Schädlingsbekämpfung, was hat denn das jetzt hier mit E-Commerce zu tun? Aber es klärte sich dann nach und nach auf, dass die Firma von Daniel jetzt nicht nur Schädlingsbekämpfung im Detail macht, sondern ganz viel, und es hat sowohl was mit E-Commerce zu tun, wie wir dann auch im weiteren Verlauf halt rausgefunden haben, auch mit IoT. Und deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Das ist wirklich eine brutale Geschichte, die der zu erzählen hat. Auch die besagte digitale Mausefalle wird darin vorkommen in unserem Talk. Wirklich echt cooles Gespräch gewesen, hat mich wirklich gefreut. Und ja, ich lege jetzt nochmal wieder den Schalter um und sage viel Spaß mit unserem Podcast.
Ich trinke, was auch immer du da hast.
Alles gut.
Kaltes Paderborn aus der Dose.
Haben wir auch. Paderborn wahrscheinlich noch holen für dich.
Oh, danke. Nein, echt keine Umstände. Das ist chillig.
Paderborn hatte ich eigentlich fest auf der Tagesordnung, aber könnt den Ton schon starten.
Ja, eigentlich schon.
Können wir danach rein.
Ja, aber es gibt was Neues von Paderborner. Das heißt irgendwie, Pilgern. Mit einer neuen, neuer Brand, neue Dose, neues haptisches Feel. Ja. Und das schmeckt richtig gut.
Okay, okay.
Original nur in 0,5 Dosen an der Tanke kaufen, ganz wichtig.
Faxe, zwei.
Ja, genau.
Es gibt auch dieses, was ist das nochmal? Das ist irgendwie so eine ganz schwarze oder rote Dose, wo dann nur so 5.0 oder irgendwie 6.0 oder so draufsteckt.
Ja, das stimmt, für die Prozentzahl, das habe ich schon mal gesehen.
Ja.
Jetzt sind wir mit Bier
eingestiegen, weil du kommst aus Paderborn. Nee, du kommst jetzt gerade nicht aus Paderborn, aber du bist aus Paderborn.
Ja, genau, unser Firmensitz ist Paderborn. Historisch bedingt ist das das Zentrum unseres Schaffens, ja.
Ja, ich sag jetzt trotzdem erstmal offiziell herzlich willkommen, Daniel Schröer von Futura.
Herzlichen Dank, Philipp, schön hier zu sein.
Hier morgens um 5:30 kurz vor allen Termin. Nein, das ist schon ein bisschen fortgeschritten.
Ja, aber wir haben es relativ spontan gestern Abend noch gesagt, komm, morgen ganz top. Ganz früh.
Ja, cool, dass du da bist.
Ja, super. Sehr gerne.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt im Prinzip auf einer Spryker-Veranstaltung, ne? auf diesem CEO-Dinner, wo ich mich reingesneakt habe, als Nicht-CEO. Einfach so.
Ist nicht aufgefallen.
Nee, bei so Einladungen immer, können nur CEOs, egal, bin ich halt jetzt für diese Einladung.
Ja, ein bisschen einfach, ist egal.
Aber das war ja eigentlich ganz witzig, ne?
Ja, das war funny. Also wir natürlich als alte Alexander Graf, Kassenzone Fanboys hatten da unseren Spaß. Ja. Und die Spryker-Mannschaft ist natürlich mega cool. Also die Jungs und Mädels da im Vertrieb und im Project Management, ist immer schön mit denen auch ein paar Abende zu verbringen.
Ja, es ist schon heftig, was die da so auf die Reihe bringen, ne? Also ja.
Wir haben gerade wieder einen Award bekommen, den wir als Europas Top 5 E-Commerce, glaube ich, Infrastrukturen, also sehr, sehr cool.
Ja, wir haben ja auch irgendwie mal drüber nachgedacht, dass wir halt mit so einigen Assets mal was ausprobieren, aber das ist halt trotzdem, ich meine, wir sind halt jetzt kein 300, 400.000 Kunden, Katzenfutterhersteller oder was weiß ich, oder Sneakerhändler oder sowas. Wir haben natürlich sehr, sehr gute Kunden, aber davon halt So viele, wie es halt in dem Segment halt dann gibt. Ne? Das ist halt auch jetzt nicht so at scale.
Nein.
Aber und deswegen ist es halt für uns schwierig, auf so eine Lösung zu gehen.
Absolut, weil, kann ich vollkommen nachvollziehen. Da würde ich ja ein MVP machen, da würde ich sagen, Shopify, Shopware für wenig Geld und einfach mal ausprobieren, ein bisschen Google draufballern und gucken oder an die Kunden rumschicken, iterieren und gucken, wie die damit arbeiten.
Habt ihr mal, also sorry für alle Hörer, die jetzt denken, es geht jetzt direkt hardcore mit IoT los, aber wir sind ja, der Daniel und ich, wir sind auch so ein bisschen so E-Commerce-Fans und das muss jetzt erstmal so
Digital-Fans,
ja, und wir müssen jetzt erstmal so einen ganz kleinen E-Commerce-Exkurs mal machen.
Okay.
Hast du mal einen Shopify-Shop schon mal aufgesetzt? Hast du schon mal gemacht?
Ich selbst? Ja. Also ich habe mir mal einen Demo-Account gemacht. Ja, ich habe als wir sind mit Shopware gestartet. Oliver hat sich damals, mein Co-Geschäftsführer, ein guter Freund, mit dem ich das zusammen mache, hat sich damals für Shopware entschieden und ich habe damals irgendwie vor 3 Jahren oder so nochmal evaluiert, warum wir mit Shopware und ob das gut ist und habe dann alles Mögliche ausprobiert und aber sehr rudimentär. Ich bin aber sehr happy mit Shopware, muss ich auch sagen.
Ja, okay. Ja, das ist ja auch, glaube ich, auch ein Münsterländer in
der Situation. Genau. Ne? Sehr grassroots, also sehr bodenständige Jungs, die das hochgezogen haben. Richtig geiler deutscher Case.
Du hast ja, ich sag mal so, du hast natürlich bei so einem Anbieter halt auch immer einen direkten Draht. Das hast du bei Shopify halt nicht. Ne? Das ist halt, also da wollen die jetzt natürlich hin. Alles, was jetzt da gerade in Deutschland ist, ist halt auch noch Beta. Ich würde ganz klar sagen, dass Shopify in den nächsten Jahren ganz viele verdrängen wird, weil das wirklich das ist schon krass. Du hast halt, musst dir das so vorstellen, du setzt das Ding auf und ich habe das mal privat ein bisschen ausprobiert und auch bei anderen Leuten gesehen und du setzt das Ding auf und hast im Prinzip innerhalb von, wenn du jetzt das schön machen willst, innerhalb von einem Tag eine komplett up and running Solution.
Ja, das stimmt, das ist super schnell.
Mit allen Payments in allen Ländern. Ja, also wenn du jetzt sagst, okay, dann will ich jetzt hier carte blanche, wie das Ding heißt, für die Franzosen haben, klickst du auf Molly hinzufügen, wird das über Molly integriert. Ja. Da musst du keine API-Schlüssel eingehen, gar nichts. Das Ding ist sofort live. Also an dieser Stelle Props.
Also die sind, glaube ich, so, wenn du ein MVP machen willst, Shopify ein bisschen mehr Premium wahrscheinlich, Shopware sehr, sehr Premium, wahrscheinlich Spryker.
Ja. Und dann hast du natürlich, das ist halt eigentlich auch das, warum man über solche Sachen eigentlich nachdenken muss. Weil du hast eigentlich in der Vergangenheit immer ein sehr hohes Customizing für die User Journey gemacht, ne? Also das ist dann alles irgendwie, hast eine Agentur beschäftigt, die halt Hardcore Wireframes gebaut haben und so weiter und dann darauf hast du dann alles geguckt und so. Und Shopify bringt halt, ich würde sagen, 80 der notwendigen Prozent für sowas, bringt so ein Shopify halt einfach schon mit.
Ja, genau.
Das ist wie die UI von einem iPhone. Ja,
absolut.
Die Dinger, die du
brauchst. Und du fügst deine 3 Texte und Bilder ein und das ist wirklich schon eine perfekte Customer Journey.
So, jetzt erzähl mal deine perfekte Journey, wie du überhaupt, also klar, wir sind jetzt erstmal hier irgendwie gestartet mit E-Commerce, aber eigentlich machst du ja, im Kern bist du ja Kammerjäger, ne?
Sprich es aus.
Ich musste das sagen,
Schädlingsbekämpfung, ist unser Kern, absolut.
Ja, richtig krass.
Ja, ist schon funny, ne? Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, Schädlingsbekämpfung und IoT ist nicht das, was man unbedingt miteinander verbindet, da hast du schon recht.
Nee. Ja, erzähl mal, wie bist du hingekommen? Wo hat das angefangen? Hast du irgendwann gesagt, ich will jetzt, das ist gut. Ich möchte Schädlingsbekämpfer werden.
Oder? Also ich hatte schon immer eine Passion für Ratten und Mäuse und deswegen. Nein, so ist es nicht gewesen. Also es ist wirklich familiär bedingt. Ich glaube, es ist sehr schwierig, den Weg in die Branche zu finden, wenn du nicht irgendwen kennst. Ja. Oder du hast eine sehr gute Analyse gemacht der Märkte, die es so gibt und siehst da wirklich ein Potenzial für dich. Denn das wäre auch richtig. Nee, also meine Mutter hat damals beim internationalen Marktführer Rentokil gearbeitet, viele Jahre, hatte da eine schöne Karriere und hat ein paar Freunde mit reingeholt, unter anderem mein Vater damals und noch jemand anders, den Vater von Oliver, Rudolf Klute.
Ah, okay.
Und Rudolf ist sehr unternehmerisch früher schon gewesen und hat sich selbstständig gemacht. Oliver ist in die Fußstapfen getreten und irgendwann bin ich noch dazu gekommen. Also wir sind eine sehr eng verbundene Freundschaft, also Family, Friends.
Von zwei Familien sozusagen.
Ja, genau, aber der Vater von Oliver hat das alles gestartet, der Rudolf. Okay. Und so hat sich die Schädlingsbekämpfung wie so ein roter Faden weiter durch mein Leben gezogen. Also als ich jung war, bin ich mit meinem Vater auf so Jobs gefahren und er hat dann an Großkunden eben Projekte verkauft. Also war im Vertrieb tätig und Rudolf, der jüngere Bruder wiederum von Oliver, der Daniel und ich, wir sind dann früher in Rudolfs Firma und haben in Ferien Wespennester weggemacht und Ameisen bekämpft und so ein Kram. Und also ich hatte eigentlich eine ganz andere, also es war immer Spaß und ich wusste so ein bisschen was darüber, aber ich hatte nie in Erwägung gezogen, da was zu machen.
Ja.
Ich habe ganz normal mich immer für Wirtschaft interessiert und war in der Wirtschaftsschule, hat noch so ein, zwei Ausbildungen gemacht und wollte immer BWL studieren, das war so mein Traum. Und dann irgendwie in so einer Beratung arbeiten, wie halt die meisten BWLer.
Da bist du auch irgendwann gelandet, ne?
Also bei der Deutschen Bank, genau, ja, hauptsächlich. Ja. Das war so das Corporate eigentlich, wo ich ein paar Jahre dann blieb. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist ein ganz schönes Haifischbecken. Also cool, richtig Spaß gemacht, super viel Spaß gemacht. Würde ich auch jedem empfehlen. Aber nachher habe ich gemerkt, ich will richtig was schaffen. Auch ich will auch mal am Wochenende richtig Gas geben und das konnte ich da nicht. Du hattest eine große Hierarchie vor dir und das passt nicht zu mir. Also ich bin so der, ich habe richtig Bock und was zu erreichen. Und Oliver und ich waren früher schon immer sehr gut befreundet und Oliver hat dann damals, irgendwie, als ich kurz vorm Abi stand, hat er gesagt, ey, unsere Mausefallen, die unsere Eltern, ne, ich glaube, die digitalisiere ich jetzt nicht. So, alles klar. Haben wir ein bisschen gemailt, das weiß ich noch, das war so sehr, sehr ganz am Anfang.
Ja.
Hatte ich auch noch einen engeren Draht zu Olivers jüngerem Bruder und Oliver und ich war noch immer so der Typ, zu dem ich aufgesehen habe. Er ist 10, 12 Jahre älter als ich. 11 Jahre. Und das fand ich damals schon so einleuchtend und so genial, den Gedanken. Also der war damals schon, der Gedanke war schon durch. Also der ist schon wirklich 2005 begonnen, dass wir die Industrie digitalisieren wollen. Und dann haben wir sehr viel miteinander immer Kontakt gehabt. Und irgendwann hatten wir zum Beispiel, als ich Abi gemacht habe, hatte ich die Idee zur größten Mausefalle der Welt. Und er hat gesagt, was eine geile Marketing-Idee, lass umsetzen. haben wir dann auch, waren über Guinness Buch der Rekorde und weltweite Presse über 1000 Artikel geschrieben darüber. Also es war schon echt lustig.
Geil, das und, muss ich mal nachgucken. Ja. Mal verlinken, alles.
Ich glaube, also ich hab's vor irgendwie ein paar Monaten mal gegoogelt und irgendwer hat es noch eine größere gebaut, wo ich dachte, ey Leute, ihr habt fast ein ganzes Industriegebiet dafür eingenommen. Jetzt hört mal langsam auf. Das ist schon fast eine Elon Musk-Mausefalle. Aber Spaß beiseite. Also wir hatten ja immer viel Spaß und irgendwann, als ich bei der Bank gemerkt habe, ist zu hierarchisch, habe ich gesagt, komm, ich habe Bock, richtig was aufzubauen mit Oliver. Ja. Damals war das ganz am Anfang und Olli hat gesagt, ey, lass uns doch mal was probieren. Und dann haben wir zusammen Gas gegeben. Das ist jetzt knapp 8 Jahre her und haben Lösungen gebaut, haben das verkauft, haben geschaut, wie reagieren die Kunden da drauf und haben das nach und nach weiter aufgebaut.
Ja, mega krass. Das ist, ja, also vor allem jetzt, ich hatte ja gerade so eingangs mal gesagt, dass wir uns da so zufällig kennengelernt haben. Und das Witzige daran ist ja eigentlich, dass sich ja auch schon recht viele Parallelen ergeben haben. Also ich habe ja in den vorherigen Folgen hierzu also ich hatte zum Beispiel die Madeleine Micklight hier, das ist auch eine sehr ambitionierte junge Dame, die IoT-Podcast macht und die da auch so Use Cases vorstellt.
Sehr cool.
Und dann hatte ich die, weil die ja immer so mit so Use Cases vollgeballert wird, habe ich die gefragt, ich so, ja, guck mal, sag mal, was ist denn jetzt dein abgefahrenster Use Case? Und dann wusste die jetzt natürlich nicht, dass wir uns kennen. Da dachte ich, ja, der abgefahrenste Use Case ist natürlich die
digitale
Mausefalle. Ja, klar. Witzig. Ja, und dann habe ich gesagt, so, nee, das ist ja mega. Ja, der da kommt auch. Und ach, geil und lustig. Und dann gibt es da also diese Nummer. Und dann cool. gibt's da auch noch den Arne von der Once, der auch hier gewesen ist. Und mit dem habe ich da auch drüber gesprochen. Dann war das so, das ist schon ein bisschen vorangetreten. Da haben wir einen Messestand in diesem Look auf der SPS 2019. Und dann hat die Once auch einen Counter da gehabt, einen Stand da gehabt bei uns auf dem Stand, also so ein Space. Und da haben die natürlich immer so ihre ganzen Sachen mit dabei. Und vorneweg liegt da so eine Mausefalle. Ich sag, mach diese Mausefalle hier, die habe ich schon mal, ich kenne das irgendwoher. Und dann war es auch so, ach krass. Und
der
dann,
Daniel,
der Daniel, der ist überall. Und jetzt gerade sprechen wir und dann haut er so ganz nebenbei raus. Ja, Roundstrumpfen kenne ich auch, mit dem haben wir schon mal ein Gateway zusammengebaut.
Ja, stimmt.
Wissen wir gleich mal.
Viele von den Logos hier und Telekom sind auch Kooperationspartner von uns,
das stimmt.
Mega. Also ist schon wirklich lustig, wie so ein Fall wie Schädlingsbekämpfung dann doch so in der IoT-Welt, vor allen Dingen hier bei uns im europäischen Ökosystem, dann doch irgendwie in den Köpfen bleibt. Weil ich glaube, es ist wirklich, wenn es einen Award gäbe für die crazyste Anwendung im IoT-Bereich, dann würden wir vielleicht auf dem Treppchen zumindest irgendwo stehen.
Ja.
Ist schon recht lustig. Und das hat auch Once übrigens gespiegelt, die gesagt haben, wir haben so viele IoT-Anwendungen, die sehr seit Jahren, du kennst es ja, du bist ja auch schon seit langem dabei, auf den Messen immer, die wir vorstellen, die Metering-Sachen und was auch immer und die Grids und so. Und irgendwann ist es einfach so, okay, over. Und dann willst du einfach mal eine lustige Mausefalle präsentieren. Die Leute bleiben stehen und sagen, boah, ist ja witzig. Aber ein paar Sekunden später denken sie nach und sagen, ja, stimmt ja, kein Gift, 24/7, Lebensmittelindustrie,
macht Sinn. Du kannst da eine super Story drum erzählen, da bin ich jetzt gleich mal gespannt drauf, wie ihr da, ich sag mal, das wäre ja gerade schon gesagt, dass ihr sehr disruptiv vorgeht und viel nachdenkt und wir wollen jetzt diese Branche digitalisieren. Das ist ja schon, wenn das jetzt 2005 war, du hast das gerade gesagt, das ist ja auch schon eine ganze Weile her, ja. Also da muss ich jetzt ehrlich gestehen, haben wir von der AutoZen jetzt noch nicht so wirklich an IoT gedacht, weil es die AutoZen da noch gar nicht gab, ja. Also das ist, da sieht man jetzt natürlich, dass solche Prozesse jetzt gerade halt auch entstehen, aber bei euch sozusagen schon super lange in der Pipeline waren und dann halt umgesetzt worden sind. Aber erzähl mal, wie seid ihr gerade auf diese, also wenn wir jetzt mal bei der digitalen Mausefalle erstmal vielleicht mal bleiben, um das so nochmal zu pushen, wie seid ihr da vorgegangen? Was war so der erste Impuls? Wie startet man jetzt? Weil, da kann ich gleich vielleicht noch was zu erzählen, so einen Partner zu finden, die dabei helfen können. Du bist ja jetzt nicht, du kannst ja jetzt nicht eine Cloud selber bauen aus dem Stegreif. Du kannst auch kein Gateway selber bauen. Du brauchst ja irgendjemanden, der dabei hilft. Wie war das?
Ja, also wie war das? Man fängt, es ist wirklich MVP. Also wie viele Startups heute arbeiten, so sind wir früher, als wir noch nicht wussten, dass man so als Startup arbeitet, sind wir einfach intuitiv so begonnen, respektive vor allen Dingen Oliver damals. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal einen Sensor gebaut, der irgendwie an damals, ich meine, es gab noch kein iPhone, an ein Handy eine SMS gesendet hat. Was? Und dann macht's piep, wir machen bei Galileo damit. Das gibt's immer noch bei YouTube. Das war echt schon funny. Aber wenn du so überlegst, sind wir jedes Jahr einen Schritt weitergegangen, ja, und haben jetzt brauchen wir eine App, jetzt brauchen wir noch Android, jetzt brauchen wir iPhone, jetzt brauchen wir unsere eigene Cloud, jetzt müssen wir ein bisschen mit Algorithmen arbeiten, dann haben wir sehr viel Daten, dann haben wir versucht, die Algorithmen zu perfektionieren, haben gesehen, okay, AI gibt's, da gibt's irgendwelche Algorithmen, die du von Google nutzen kannst oder jetzt vom Fraunhofer-Institut oder was auch immer. Dann gibt's noch mehr Sensorlösungen. Wir können die Geräte noch besser, noch günstiger, noch widerstandsfähiger, also IP-Schutz oder sowas bauen, dass sie noch länger halten. Es kam dann noch Wettbewerb dazu und das, also viele Leute haben einfach am Anfang gesagt, ihr spinnt, ihr verballert euer Geld, und es war auch am Anfang so. Und es ist bis heute, wie glaube ich jeder im IoT-Business weiß, ist es eine, also man kommt nicht aus dem Investieren raus, wenn man weiterhin vorne mitspielen will. Es ist immer sehr teuer, vorne mitzuspielen, und das ist der Unterschied zu so Software-Startups, die von heute auf morgen mega krass skalieren. IoT ist eine größere Herausforderung, bis es wirklich breit in der Fläche landet. Da braucht man wirklich schon Geduld für.
Ja, ich meine, das ist ja so, ich habe auch mit dem Arne darüber gesprochen, dass er normalerweise sagt, die Managementlehre dir, du musst den ganzen Prozess ownen, ja? Du musst also alles, das muss alles dir gehören. Und wir haben im Prinzip gesagt, okay, wir können nicht die beste Cloud der Welt sozusagen bauen. Wir können auch nicht das beste Gateway der Welt bauen. Wir können zwar ganz gut OT und Sensorik, da sind wir ganz gut drin. Wir können auch ganz gut digitale und agile Prozesse, das kriegen wir auch noch hin. Aber irgendwann hört es dann auf, sozusagen. Absolut, und dann haben wir halt angefangen, damals uns halt die besten Partner. Wir haben natürlich auch drüber nachgedacht, eine eigene Cloud zu bauen. Und gesagt, ja, komm, das wäre doch eigentlich, müssen wir hier, ist ja jetzt auch, ich meine, Cloud ist ein Webserver, der irgendwas macht, ja. Aber dann hast du halt, es kommt immer wieder was dazu. Und gerade wenn du so, ich meine, du kennst dich genauso aus, wenn du in den Bereich Mobilfunk gehst, Funkzertifizierung, das kann dir schon mal so den einen oder anderen Tag versauen. Ja? Ja.
Ich hatte mir auch schon ein paar Tage versaut. Das ist früher vor allen Dingen, als man noch nicht wirklich wusste, was. Also dieses MVP ist halt auch gefährlich. Ne? Also gerade wenn wir im Bereich Funk sind und Strahlen und Zertifizierung, und das ist wirklich gefährlich. Also es gibt auch viele Startups bei uns im Bereich, die machen Sachen, haben das aber noch nicht auf dem Schirm, was wirklich auch mit Netzsicherheit, Cybersecurity und diesen ganzen CE-Zertifikaten und so Kram, was wirklich dahinter steckt. Und ja, da hast du vollkommen recht. Und für uns, was für uns vielleicht noch ganz spannend ist, das Disruptive ist, wir haben halt nicht nur die Schädlingsbekämpfung, also wir sind eigentlich nicht nur Grassroots-Schädlingsbekämpfung und machen die Dienstleistungen oder Produkte und dann die IoT obendrauf, sondern wir haben eben auch noch ein bisschen Erfahrung im E-Commerce, auch aus dem Schädlingsbereich natürlich, einen der ältesten Online-Shops für Schädlingsbekämpfungsprodukte für zu Hause. Also falls du mal eine Wühlmaus im Garten hast oder eine Spinne deine Frau beklagt, dann sind wir dein Mann. Aber wir sind auch im
Spinnen auch.
Ja, Spinnen auch.
Aber gibt es Leute, die extra was gegen Spinnen kaufen? Ich meine, man findet
ja Spinnen. Aber 100%ig, ja. Aber 100%. Also Spinnen haben wir diesen Ekelfaktor. Ja, also manche haben wirklich eine Phobie. Ne? Also ich selbst.
Hab ich auch. Aber
vor allem gegen die Dicken, die Laufspinnen. Ja.
Ja, ich hatte letztens, das muss ich erzählen, ich sitze mit meinen Kindern, Kinder sitzen hinten, ich sitze vorne, fahre die zum Kindergarten. Ja. Ich gucke in den Rückspiegel Und was ist? Wenn ich morgens unterwegs bin, dann bin ich jetzt noch nicht so gut gestylt, ich habe meine Kappe nach hinten auf, da läuft mir so eine von diesen richtigen Ballermännern, ja, ohne Scheiß,
oh mein jetzt, Gott,
so hier so drüber und sitzt einfach wie in so einem, weißt du, du kennst ja diese Hypnotiseure, die sagen, komm, ich setze jetzt diese Riesenspinne
auf deinen Kopf. Ja, die sitzt dann hier bei dir oder was?
Diese Spinne sitzt einfach da. Und ich denke mir so, ich fahre jetzt gleich gegen den nächsten Baum, wir sind alle tot.
Das einzig Logische, was du hättest machen können.
Genau, und ich mach so, und die Spinne fliegt einfach so irgendwo hin und ist weg.
Danach kannst du das Auto nur verbrennen.
Ich habe es danach zu Mr. Wash gebracht. Bitte, hi Jungs, ich werde da nicht mehr einsteigen. Bitte einmal komplett mit Druckluft auspusten. Ja, ja. Ja. Nee, ich kann das schon verstehen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es extra.
Ja, es gibt so Fernhaltemittel, es gibt auch so diese Greifstangen, dass du vom Weitem so eine eklige Spinne halt greifen kannst, wenn du Ekel hast, was viele ja haben, ich auch. Wobei es hält sich noch in Grenzen.
Ich könnte so ein Ding nicht anfassen.
Ja, ich habe mich überwunden, aber am Anfang konnte ich es auch nicht, ist schon echt eklig. Und dann haben wir noch das Amazon-Business, wo wir eben unsere Tierpflegeprodukte, die auch remotely was mit Schädlingsbekämpfung zu tun haben, wegen der Gifte, die man teilweise auf Tiere sprüht oder aufträgt, den betreiben wir auch noch sehr erfolgreich. Und da lernen wir halt sehr viel über das, was wir eingangs besprochen haben. E-Commerce, digitale Businessmodelle, die sehr disruptiv, Marketing und so ein Kram.
Ja.
Und all das wenden wir natürlich bei uns im sehr konservativen Sektor der IoT-Schädlingsbekämpfung oder was auch immer an. Ja. Also das wir reden da nicht nur vom Marketing oder vom Brandbuilding, sondern auch vom direkten Vertrieb, wo wir ein paar Handelsketten vielleicht über es gibt ja bei uns die Herstellung und Distribution, dann die Dienstleistung und dann den Endkunden und da können wir ein paar Player quasi oder ein paar Distribution Chains überspringen.
Skippen,
und,
ja, klar.
Genau,
ja,
und ja, das machen wir auch noch.
Krass. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, weil wir eingangs so bei diesem IoT-Case Mausefalle waren. Also ihr habt euch tatsächlich hingesetzt, ihr habt jetzt, sag ich mal, das aufgemalt, habt das erstmal in einem Kleiderbügel gebaut und dann irgendwie, ihr hattet ja wahrscheinlich schon Fallen, habt ihr irgendwie mal versucht ganz auszurüsten und so, dann brauchtet ihr einen Sensor, dann wusstet ihr nicht welchen. Wer hat euch denn, habt ihr da jemanden zugeholt, der euch dabei hilft?
Absolut. Also wir haben bestimmt schon mit der Hälfte der Branche Gespräche gehabt, ob das jetzt der nächste Gast ist von Round Solutions, ob das in der Ocean Alliance sind wir ja auch mit dem BSC Computer und so viele kleinere Computertechnik-Entwicklungsfirmen. Wir kommen aus Paderborn. Paderborn ist Siemens-Hauptstadt.
Ja,
und damit eigentlich so ein bisschen Technologie, da gibt es auch das größte Computermuseum der Welt, Technologie Silicon Valley Deutschlands, was keiner weiß.
Das ist krass. Ich muss unbedingt mal nach Paderborn mal wieder. Natürlich euch besuchen.
Ja, ich lade dich ein. Gibt es eine schöne Tour.
Meinen guten Kunden Jasperskerzen habe ich auch.
Ach ja, die kenne ich auch. Ja.
Der erste IoT-Kunde.
Wirklich?
Ja.
Ach, das gibt's ja nicht.
Ja, waren wir sogar mit dem Kapitalmagazin mit drin.
Unglaublich.
Vielleicht am Sonntag und sowas. Überall schon mit am Start.
Cool.
Und, wenn du bei Galileo warst, dann darf ich jetzt auch mal angeben.
Nächstes Mal toppen wir uns dann wieder. Mal gucken, wer zuerst die Nachrichten schafft.
Ja.
Nee, ja, das ist schon funny.
Also ihr habt euch da schon, Power mit reingeholt und habt euch halt überall was irgendwie zeigen lassen und irgendwas gemacht, aber habt dann doch die Entwicklung selbst gemacht, oder? Oder habt ihr das irgendwie, musst es mir nicht erzählen, ihr habt die Entwicklung dann auch von der Cloud, die ihr sozusagen, ihr bietet ja auch eine eigene Cloud-Lösung an dazu, das habt ihr alles komplett in eigener Regie selber dann gebaut?
Ja, also wir haben uns immer Berater, Partner dazugeholt und sehr viele Gespräche geführt, bevor wir irgendetwas umgesetzt haben. Das ist schon so. Also mit den meisten von den Logos hier haben wir sehr viele Gespräche geführt. Und du weißt ja, in der IoT passiert jedes Jahr etwas Neues. Also ob es jetzt die Funkstandards sind. Ob es
dann abgeschaltet.
Ja, genau. Oder was weiß ich. Dann kommt irgendwie eine neue RED-Zertifizierung kam damals neu dazu und so ein Kram. Also es passiert immer was Neues, man muss immer auf dem Laufenden bleiben, dafür hat man ein Netzwerk, was man pflegen muss, mit dem, was aber auch Spaß macht, weil man immer wieder was Neues lernt. Am Anfang ist, glaube ich, sehr, als wir damit anfingen, habe ich wirklich YouTube-Videos über Narrowband und über Sensortechnik nachts zum Einschlafen gehört. Meistens bin ich auch schnell eingeschlafen, weil die von irgendeinem Physikprofessor auf Englisch dann vorgetragen werden. Aber so fing das an. Also ich habe, das kannst ja nicht jeder hat das irgendwie studiert und dann irgendwie ein paar Jahre irgendwie entwickelt. Wir haben einfach viele dazugeholt.
Und wir haben häufig auch Lego gespielt, heißt, wir nehmen meinetwegen ein Produkt aus unserem Sektor und haben dann Leute, die sich mit Sensorik auskennen, dazu geholt. Die haben einen Sensor dazu getan. Dann haben wir noch jemanden gehabt, der ein Gateway baute. So war es am Anfang. Ne? Und wir haben aber auch viele lokale Entwicklungshäuser dazu geholt, die für uns teilweise Dienstleistungen erbringen, EMS herstellen und arbeiten jetzt mit großen Instituten zusammen und sind da im Innovation Lab, die wo große Industriepartner und Firmen Deutschlands auch drin sind. Und das ist jetzt wirklich auf einer anderen Liga mittlerweile. Was wir früher gemacht haben, war sehr MVP-mäßig. Was wir jetzt machen, ist, wir wissen, was funktioniert in unserem Markt, wir wissen, was nicht funktioniert, wir wissen, worauf wir achten müssen.
Ja, das ist halt krass, ne? Ihr seid ja da schon. Also ich meine, du hattest mir eingangs noch gesagt, ja, muss mir mal ein bisschen mal erklären, was ihr mit den Sensoren und so weiter macht, aber eigentlich brauche ich das nicht, weil eigentlich bist du Pro da drin, ne? Also eigentlich bist du ja schon so ich finde das schon krass, ne? Wenn ihr das jetzt mal auf andere Branchen so bei dir links und rechts mal guckst, also ich glaube, ihr seid da schon, oder auch in eurer Branche, ich glaube, ihr seid da schon fast mit einzigartig in dieser Aufstellung, ne? Also die so tief in diese Materie reingeht und so tief in die Wertschöpfungskette auch reingeht, ne?
Ich glaube, der große Vorteil, den unfairen Vorteil, den ich mir da erarbeiten konnte, wir uns erarbeiten konnten, ist, dass wir, früher hieß es ja Machine-to-Machine, M2M, und Internet of Things. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind sehr früh mit einer großen Menge, also vielen Mäuse, vielen Rattenfallen, an Sensoren in große Industriebetriebe hineingegangen, also von einem großen Lebensmittelhersteller, großer Logistiker, großer Pharmakonzern oder Supermarkt, ein kleiner, und haben die Dinger wirklich grassroots da selbst installiert und selbst immer wieder iteriert, dann weiterentwickelt. Also war wirklich sehr Startup-mäßig. Und wir haben da sehr viel gelernt, sehr viel. Und das sorgt einfach dafür, dass wir schon früh über IoT sehr viel Praxiswissen hatten und schon irgendwie V-Version 10 waren, wo andere gerade gesagt haben, IoT, das steht doch für Internet of Things, lass uns mal irgendwie Prototypen bauen. Und das führte dann auch dazu, dass wir große Industrieunternehmen, ich bin hier in der Nähe in Witten, da gibt es das WIFU, gibt es so diesen Familienunternehmerkongress, das sind die größten Familienunternehmen Europas. Und dass sich da wirklich auch Leuten, die viel, viel größer sind als wir, ein bisschen was auch vermitteln konnte oder helfen konnte, weil wir so viel Fehler schon gemacht haben und daraus gelernt haben. Und da habe ich wirklich, wir dachten, wir sind nämlich immer sehr bodenständig und denken, boah, wir müssen noch viel mehr lernen, Oliver und ich vor allen Dingen. Und da haben wir dann wirklich das erste Mal so auch die externe Sicht von anderen Industriezweigen gesehen, wo IoT immer mehr kam, und haben gesehen, boah, wir haben ja doch schon ganz schön viel gemacht und recht viel Wissen mittlerweile. Und das war schon beeindruckend. Aber ich glaube, eine Mausefalle, eine Rattenfalle, eine Schabenfalle, eine Kakerlakenfalle oder Fliegenfalle, also wir sind hier in so einem, hier um die Ecke sind Lagerräume und so, die stehen in der allerletzten Ecke hinter einer Palette. Wir haben hier gerade kein Netz. Du hast alle Herausforderungen. Da müssen unsere Sensoren, unsere Produkte halt auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre zuverlässig Daten senden.
Vielleicht, so, jetzt haben wir darüber gesprochen, mega, also wie gesagt, bin ein großer Fan davon, super geil. wir kommen aber gleich nochmal drauf zurück, aber vielleicht erzählst du nochmal, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie habt ihr das ganze Ding gebaut, aber was macht's jetzt im Prinzip? Also für all die jetzt so, jetzt muss man mal kurz dein Marketing, dein Salesman Protokoll abspielen. Also was macht die Futura? Wie ist die aufgebaut? Was gibt's da alles? Hast du gerade schon gesagt. Also ihr macht Green Hero. Das sind die, das sind die
Tierpflege,
Hundewaschmittel und so weiter.
Ja, genau.
Und aber noch viel mehr. Ihr habt ja auch noch Biotech-Lute.
Genau, unsere Dienstleistungsfirma deutschlandweit.
Genau, ja. Erzähl mal einfach mal so einen kleinen Umriss dazu. Und dann vielleicht, wie kommt jetzt der Kunde an die digitale Mausefalle und
Der Distributionsweg. Ja. Dann fange ich mal mit der ersten Frage an, was macht das Ding eigentlich? So, der Sensor, wir in der Schädlingsbekämpfung ist meist mit Giften gemacht. Du spritzt Gifte gegen Insekten, du hast Giftköder gegen Ratten und Mäuse. Und diese Gifte wurden extrem viel genutzt, weil die sind giftig und funktionieren gut. So, end of the story. Aber ist weltweit mehr und mehr festgestellt worden, dass die extreme Umweltschäden auch hinterlassen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du hier Babyfood herstellst, Unternehmen liegt ein Rattenköder, der gegen Säugetiere, gegen Ratten tödlich wirkt, das ist nicht so mega sinnvoll. Wir hatten damals auch zur gleichen Zeit, wo wir die Falle entwickelt haben, hat das Unternehmen einfach gemerkt, ey, die Gifte, die funktionieren auch gar nicht mehr. Die Tiere sind resistent, die fressen das Zeug auch einfach gar nicht mehr. Was machen wir? Scheiße, wir haben ein richtiges Problem. Dann haben wir Fallen benutzt, Lebendfallen und Schlagfallen. Und das führte dazu, dass wir unser Businessmodell einfach umgestellt haben zu einem anderen Werkzeug hin. Mhm. Und das war so der Initial, die initiale Zündung. Mhm. Das heißt, wir nutzen Fallen. Wir haben auch die einzige Mausefall, die zum Beispiel vom Umweltbundesamt vom Paragraph 18 vom Infektionsschutzgesetz zugelassen ist, auf humanes Töten. Wir haben das nämlich erforscht. Wie fängt man eine Maus am sichersten? Ich mag es nämlich auch nicht, viele Mäuse zu töten, aber ich kann schon einsehen, in der Babyfood-Fabrik zum Beispiel oder Pharmazeutika-Fabrik, da muss ich die 5 Mäuse, die da existieren, entfernen, auf die humanste Art. Mhm. Und wir haben das erforscht, haben dann die humanste Falle, Infektionsschutz ist ja auch in Corona-Zeiten wieder ein bekanntes Thema, haben wir dann entwickelt und haben diese digitalisiert. Also es gab die Falle noch nicht, es gab den synthetischen Köder noch nicht, wir haben aber alles.
Was ist das
alles
für eine Falle dann?
Was macht die ganz simpel genau gesagt, du kennst ja diese Holzfallen, und die sieht genau, also sieht ähnlich aus, hat aus hochwertigem Plastik, hat starke Federn, hat so Sensoren, verschiedene Level, die du einstellen kannst, also ist im Endeffekt immer noch ein Ding, das zuschlägt, aber sehr, sehr viel im Detail einfach professionalisiert. Okay. Und die haben wir dann einfach digitalisiert, ganz am Anfang einfach mit verschiedenen Microswitches, Read-Sensoren und Peer-Sensoren, Lichtschranken und was auch immer.
Laser.
Und alles ganz klein komprimiert, kannst du dir ja vorstellen.
Krass,
und also sehr viele Sensoren, die dieses Gerät überwacht haben, die Zustände des Gerätes, beispielsweise Falle ist gespannt, dann kriegst du tägliche Live-Signale, Falle ist ausgelöst, Falle hat eine Maus gefangen, Falle hat eine Ratte gefangen, Falle hat nichts gefangen. Oder es ist nur Bewegung in der Box, in der die Falle steht, weil das Tier einen ungiftigen Köder frisst. Ja. Ah, da ist Bewegung, jetzt muss ich die Falle spannen. Dann haben wir natürlich unsere App dahinter gebaut. Also das sind die Sensordaten eigentlich. Wir haben so eine Kamera entwickelt, die mit Bewegungsmeldern erkennt, dass es eine Maus ist. Lassen wir gerade natürlich, wir wollen sehen das ein bisschen als Zukunftssegment. Kamera, ähnlich wie Tesla auch bewiesen hat, dass man nicht mit Autos nicht unbedingt wie in Deutschland mit einem Time-of-Flight-Sensor steuert, sondern eher mit einer Kamera, weil man viel mehr Informationen hat. Also es ist so ein bisschen so Tasten versus Sehen.
Ja, ja.
Das machen wir auch. Das zur Falle, also sowas machen die Produkte, die wir bauen wirklich.
Ja, mega gut.
Und dann gehe ich jetzt zu der Firma, was die Firma macht. Ne?
Ja.
Okay, also es fing alles an mit der Dienstleistung. Also wir haben Dienstleistungen ohne, also einfach ganz normal früher Schädlingsbekämpfungsdienstleistungen für die Lebensmittelindustrie angeboten und das machen wir heute noch daran. Für Lebensmittelindustrie würde ich sagen, sind wir da absoluter Vorreiter und das ist auch so unser Merkmal mit Biotech Lute, wo wir uns positioniert haben, wo wir wissen, da sind wir extrem gut, was alle Standards in der Lebensmittelindustrie angeht, die wir da perfekt erfüllen und mit digitalen Systemen da immer schon Vorreiter waren. Nicht nur digitale Produkte, sondern auch Dokumentation voll digital, digitale Planning, Routing-Planning von unseren Technikern, die deutschlandweit sitzen und sowas. Das Biotech Lute, Dienstleistung, Schädlingsbekämpfung, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Logistik. Die Futura fing an als Distributor. Wir haben also große Mengen von verschiedenen innovativen Produkten eingekauft in der Welt und haben die vor 15 Jahren verkauft. Und dann fing das eben an mit der Entwicklung von eigenen Produkten. Primär auch mit Boxen oder Fallen. Und dann kamen die digitalen Sensoren 2005, 2006 dazu.
Da gibt's ja auch, wenn ich dich da unterbrechen darf, da gibt's ja, das ist cool. Da haben wir noch eine Parallele. Also so sind wir sozusagen mit unserer Firma Autosan ja auch gestartet. Dass wir halt erstmal gesagt haben, okay, wir machen halt dieses klassische Handelsmodell, skippen die so weg und lassen die Produkte dann halt bei den besten Herstellern der Welt sozusagen produzieren und verkaufen die dann halt auf direktem Wege an unsere Kunden weiter.
Verstanden,
ne? Und daraus dann ist ja auch dann erstmal Knowledge und so weiter aufgebaut worden und ganz mega viel gelernt, Kundenzugang gelernt sozusagen.
Ja.
Und dann kann man halt auch sagen, okay, jetzt können wir mal so eine Idee mal raushauen und können mal schauen. Wir waren davon ja sehr überzeugt, dass so ein Gateway notwendig ist und dass dieses easy-to-use IoT notwendig ist. Und das konnten wir dann irgendwann machen. Also das hätten wir nicht sofort machen können. Wenn wir es sofort gemacht hätten, ohne diesen...
Du musst Erfahrung sammeln,
ohne diesen Hintergrund und ohne jetzt mal jeden Tag mit 40 Kunden aus Baden-Württemberg telefonieren. Also teilweise, wir haben so viele Kunden da unten, dass ich teilweise den Akzent schon kann.
Aber die Schwaben,
Genau. Nee, aber erzähl weiter.
Das kann ich aber bestätigen. Dadurch, dass wir Biotech Lute haben, also unsere Kunden sind ja entweder Schädlingsbekämpfer oder Lebensmittelindustrien für die digitalen Sensoren, die das im Nachher, also es gibt ja diese vertikale Kette von Farm to Fork, wie die EU das beschreibt, also das heißt von einem Bauernhof, der die Kartoffeln aus dem Boden reißt, bis hin zu Lorenz, die Kartoffeln zerhacken und was weiß ich, rösten und Aroma draufsprühen für die Chips, bis hin zu der Logistik. über oder bis hin zum Supermarkt nachher, wo es verkauft wird. Also das ist so die Chain. Und auf allen Steps der Chain, plus eben auch in Restaurants, Bars und so weiter, muss etwas gegen Schädlinge gemacht werden. Hygiene und Schädlingsbekämpfung ist das A und O da, damit die überhaupt arbeiten können.
Ja.
Und das sind unsere Kunden. Und durch Biotech Luther, also durch unseren eigenen Dienstleistungsbetrieb und die Techniker, hatten wir direkt von Anfang an jemanden, wo wir es ausprobieren konnten. Ja, und das sehr viel auch gemacht haben. Ja, das hat uns extrem geholfen. Und das ist auch immer noch unser unfairer Vorteil weltweit, weil wir diese Kombination aus beiden haben.
Ja.
Und ja, bei Futura haben wir eben, wir haben verschiedene, also erstmal, wir bauen sehr viele Produkte selber, haben sehr viele Marken, wir haben die Humanfallen, synthetischen Köder, verschiedene Sprays und Puder, alles, also unsere Merkmale sind immer, dass es nachhaltig oder grün ist, um das Buzzword zu nehmen, und digital. Wir würden nie irgendwas mit toxischen Produkten machen. Das ist schon nicht so unser Ding, weil wir glauben, dass sowieso diese ganzen Gifte, von denen ich ja früher schon gesprochen habe, krass reduziert werden, weil sie einfach nicht mehr funktionieren und diese datengetriebenen Fallen und sowas einfach den Platz einnehmen werden, sukzessive in der nächsten Dekade.
Ja.
Da nehmen wir ganz deutlich Stellung und unterstützen diese Bewegung auch, weil wir wissen, dass es einfach ohne geht, und da sind wir sehr stolz drauf. Ja, und das macht die Futura, also verkaufen und stellen her diese Schädlingsbekämpfungsprodukte analog und digital.
Ja.
Und zudem haben wir eben noch mit Green Hero eine Marke, die in der Schädlingsbekämpfung begann, weil wir gesagt haben, ey, Wespenspray zum Beispiel.
Wespen, sorry, ja.
Aber ey, sind die gerade nervig, oder? Ey, das ist gerade wieder die Zeit.
Ich habe gestern Nachmittag, war ich mit meinem Sohn beim Schwimmen. Ich darf natürlich nicht mit ins Schwimmbad rein, dann da draußen, das ist am Chemnader See bei uns, hier draußen so ein Café-Restaurant, wo du sitzen kannst. Mhm. Ich habe mich da hingesetzt, ich habe einen Kaffee getrunken. Du konntest keine.
Ja.
Warum ist das so? Du bist Experte bei sowas. Warum sind die Wespen jetzt so aggro? Warum oder so viele? Warum
das ist so viele?
Warum sind die jetzt überall?
Also erstmal ist die Wespe ein ziemlich. Erstmal ist es auch ein. Es gibt den Terminus Schädling. Mhm. Eigentlich gibt es keine Schädlinge weltweit, sondern irgendetwas hat immer einen Nutzen.
Ja.
Sondern vielleicht ein Nützling. Wir Menschen sind ja auch quasi ein Schädling, wenn du uns anschaust, was wir auf der Welt machen. Und eine Wespe hat auch schon so ihren Zweck. Also durch das, was sie konsumiert und sowas, sorgt sie auch dafür, dass Kadaver und so verwertet werden. Mhm. Und sie bestäubt teilweise auch Pflanzen. Aber sind schon eher schon aggressive Tiere. Vor allen Dingen in genau dieser Zeit wirst du jedes Jahr immer wieder beobachten. Also es hat einfach auch damit zu tun, dass es also mit der aktuellen Season, also dass jetzt der Sommer zu Ende geht und dass das Nahrungsangebot abnimmt, dass es nicht mehr so lange warme Tage gibt. Und auch mit
die sind die einfach agro und haben und
die sind einfach scheiße drauf. Und es ist schon so, würde ich aber echt aufpassen, wenn man eine Wespenallergie hat, dann ist es gerade eine Phase, wo man ein bisschen vorsichtiger
sein sollte. Ich weiß das gar nicht. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich aber Spinnen schon eher, aber bei Wespen bin ich eigentlich immer relativ ruhig.
Ja, schon trotzdem nicht so leicht. Also das, wenn die einstechen und du weißt es noch nicht oder du entwickelst eine Allergie dagegen, dann kann das auch schon mal schwieriger sein. Und es gibt Wespen Sprays, die kannst du bei Amazon kaufen für sich 10 Euro. Und die enthalten Nervengifte, also echt starke Gifte, damit die Tiere sterben. Und du hast üblicherweise Wespen bei dir im Rollladenkasten oder sowas. Ein großes Nest, das merkst du immer, scheiße, die fliegen da rein.
Ja.
Dann kaufst du so ein Zeugs und sprühst es da rein. Und natürlich, oder es gibt auch diese Puder von verschiedenen Biozidherstellern. Und die rieseln natürlich auch ins Kinderzimmer. Also, was weiß ich, Worst Case ist im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer. Klar. Rieselt natürlich auch den Stoff und es schadet uns Menschen einfach. Und da haben wir einfach immer schon Alternativen gegen gebaut. Oder beispielsweise, du hast ein Pferd und es dich nervt, dass das Pferd die ganze Zeit von den Bremsen gestochen wird, dann sprühst du es aufs Pferd. Das gibt's auch mit Nervengiften, es gibt's aber auch in natürlicher Variante, wie wir das machen. Und so entstand dann Green Hero. Green Hero ist ein B2C-Brand, der uns sehr viel gelehrt hat. Vor allen Dingen Amazon und E-Commerce und digitales Marketing über die jeweiligen Kanäle, die wir alle kennen, die großen. Und viele von diesen Learnings vom Brandbuilding und es ist eigentlich ein Startup im Unternehmen, was sich toll entwickelt hat, durch viele dieser Learnings applizieren wir dieses Wissen in unserem Business-to-Business-Bereich bei Futura, wo wir ja ganz klassisch Business-to-Business verkaufen und auch wirklich Produkte, die du erklären musst, verkaufen. Und dort ist es unser Ziel, nicht über die üblichen Handelswege zu verkaufen, sondern zu sagen, wir stellen es selbst her, wir überspringen zwei und bieten es direkt Endkunden an über einen agilen Webshop und Marketing und was auch immer.
Cool. Ja, auch da wieder starke Parallele, ne? Also ich meine, wir haben uns bei uns bei der Autosend früher auch immer erstmal die B2C-Kanäle angeguckt. Warum funktionieren sie gut?
Ja.
warum funktioniert so eine, ich sage jetzt mal, so eine Amazon UX, die ja, ja. ich meine, ja jeden Tag 100.000 Mal AB getestet wird, aber warum funktioniert die so gut, warum ist die so einfach, warum stellen wir da keine Fragen? Also haben wir gesagt, okay, wenn du dir jetzt mal so bei uns so ein bisschen so den oberen Bereich in der Webseite anguckst, dann wirst du da eine Parallele erkennen, jetzt nicht im Design, aber schon so, dass wir da drauf setzen, das hat irgendwo so eine UI wird sich immer weiter standardisieren. Das macht gar keinen großartigen Sinn mehr.
Bin ich bei dir.
Da irgendwas zu tun. Und das ist ja nur 1% von dem, was du halt abziehen kannst aus dem ganzen Bereich B2C. Ich sag jetzt mal sowas wie Umtauschrecht. Customer Service. Das ist ja, ich will jetzt keinen beleidigen, aber es gibt natürlich in unserer Branche auch Player, die sagen, nee, ey, sorry, aber ja, wenn du das Ding kaputt reißt, wenn du da dran irgendwie irgendwo hochkletterst, ist mir auch egal. Ne?
Absolut, also wir sagen, damit kannst du dich unterscheiden, absolut.
Wir sagen da ganz klar, der Kunde ist im Prinzip derselbe, ob der jetzt bei Amazon heute Abend ein paar Schuhe kauft und morgen bei uns im Shop einen Sensor.
Genau.
Diese ganze Experience muss halt im Prinzip die gleiche sein, sonst wird er halt überrascht, weil er das bei seinen Schuhen richtig gut findet. Und dann muss er im schlimmsten Fall sozusagen bei dem Online-Shop, wo er jetzt einen Sensor kaufen will, erstmal seinen Gewerbeschein und seinen Personalausweis. Genau. Ich meine, bei euch ist das wahrscheinlich ein bisschen anders mit der Restriktion, dass du halt jetzt nicht irgendwie... kann man das Zeug einfach so kaufen bei euch im Online-Shop? Also ich spreche jetzt nicht von Green Hero, sondern von den anderen Produkten.
Ja, schon. Also wir verkaufen zum Beispiel teilweise auch an Landwirte. Mhm. Ja, und die müssen das also auf jeden Fall auch easy kaufen können. Ja. Also ich gebe dir völlig recht, weil Menschen Menschen sind einfach gewöhnt und also sind Gewohnheitstiere und das ist einfach so. Das Amazon ist unsere größte Gewohnheit, ist für jeden mega convenient und Convenience ist einfach immer das Wichtigste, worauf wir uns zentrieren sollten in unserem Schaffen. Aber du kannst natürlich auch eine Experience schaffen, was aber viel schwieriger ist und teurer ist und auch mal schief gehen kann. Ja. Also das heißt, die meisten, bin ich bei dir, werden natürlich standardisieren und sich darauf daran orientieren, wie Amazon und Codes machen, aber es gibt auch viele, die einfach eine Experience schaffen und sagen, können wir uns mal was Verrücktes ausprobieren.
Definitiv. Ja, klar. Also gerade, ich meine jetzt, gerade bei komplexen Abläufen, wie jetzt zum Beispiel so, nehmen wir jetzt mal so ein IoT-Gerät oder ein Gateway oder eine digitale Mausefalle. Ja.
SIM-Karte drin, wie bedienst du das Ding, eine App dahinter, Abrechnungsmodell.
Ja. Also wenn es hier mal zwischendurch mal laut wird, also vielleicht nochmal für alle, die das jetzt hier hören und nicht sehen können, also sehen kann man natürlich unseren schönen Aufbau hier. Mhm. Aber wir sind hier tatsächlich in einer Lagerhalle. Du hast ja gerade so nett umschifft. Ja, da hinten ist die Lagerhalle.
Ja,
wir sitzen direkt in der Lagerhalle drin. Und hier wird auch noch gearbeitet. Das kann ja immer sein, dass nicht erschrecken, dass hier immer gleich eine Kreissäge angeht.
Oh, okay,
aber es ist ja ein bisschen so Industry-Faktor.
Ja. Ja. Passt schon.
Nee, wo ich hinaus wollte, war, dass du halt diese Convenience, die wir jetzt sozusagen in der UX schaffen, die musst du natürlich auch in dem Benutzen von IoT-Devices schaffen. Mhm. Und das ist halt so derjenige, also es geht ja sehr stark dahin, dass halt diejenigen, die so ein Produkt halt benutzen, die können es nicht programmieren, die können es nicht selber bauen. Die haben vielleicht gar nicht mehr so diese Berührungspunkte, wie das halt vielleicht früher Maschinenbau in der Automatisierung war, sondern die kriegen jetzt so ein Gerät und das muss jetzt irgendwie funktionieren.
Ja.
Und da haben wir zum Beispiel sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass halt diese Steps Gerät in Betrieb nehmen, anschließend zum Laufen bringen sozusagen, dass die halt so einfach wie
Minimum
möglich
sind.
Das war wahrscheinlich auch eins der Kernassets,
auf jeden Fall,
die ihr da damit bedienen. Ne?
Ja. Also bei uns ist es sogar noch fast noch schlimmer, denn ein Großteil unserer Kunden sind halt ausgebildete Schädlingsbekämpfer oder Qualitätsmanager, Einkäufer in einem oder Facility Manager in einem Lebensmittel-, Pharma-, was auch immer Konzern. Mhm. Und gerade Schädlingsbekämpfer, ich würde sagen, das ist eher biologisch deine Ausbildung, also Schwerpunkt Biologie der Schädlinge und der Vermeidung dieser. Und die kennen sich natürlich nicht mit so etwas aus. Das ist sehr analog.
Ja,
und wenn du denen sagst, es ist schon wirklich erklärungsbedürftig. Und das war es für uns alle am Anfang auch. Deswegen habe ich da so eine große Empathie. Und die müssen es auch nicht wissen. Das ist wieder Customer Centricity. Ja. Ich will auch gar nicht, dass sie alles wissen. Ich will einfach, dass sich rumspricht, dass die Geräte extrem lang halten, made in Germany sind und eine Qualität haben, worauf die sich einfach verlassen müssen. Stell dir vor, du brauchst jetzt für diese Lagerhalle 20 Ratten und 50 Mausefallen, meinetwegen.
Ja.
Dann hast du keinen Bock, dass wenn du jeden Tag ein Signal senden hast, keine Ahnung was, tausende Signale pro Jahr, Ja. Und das bedeutet einfach, dass wenn du False Positives, also Fehlalarme hast, dann ist es tödlich. Weil stell dir vor, du fährst aus Dortmund nach hier hin und musst die Mausefalle kontrollieren und denkst, ist ja gar nichts drin, so ein Scheiß. Also schicke ich zurück an Futura.
Das wäre schlecht.
Ne? Genau. Und auch willst du nicht, dass der Akku nach einem halben Jahr leer ist. Auch willst du nicht, dass die Verbindung nicht funktioniert. Und du willst auch nicht, dass die App mega schwierig ist. Und erst recht möchtest du nicht, dass die Dinger irgendwie nach 3 Jahren kaputt sind. Sondern die müssen schon 5, 6, 7, 8 Jahre halten. Und das nicht irgendwie auf einem schönen Plateau und immer ein bisschen Staub wegwischen, in der letzten Ecke. Das ist schon echt, und das ist, muss dem Kunden einfach scheißegal sein. Der muss wissen, passt, darum kaufe ich auch bei Futura zum Beispiel ein Produkt, weil ich weiß, es passt, die haben die Zertifizierung, ich kann das Ding einfach hinstellen und fertig. Ja. Und dann können die entweder unsere eigene Infrastruktur benutzen, unsere Cloud oder eben auch eine API machen, also eine Schnittstelle. Auch übrigens mit unserem Kooperationspartner Telekom möglich über die Cloud of Things und das dann eben bei sich eben einbinden.
Ich merke schon, wir werden auf jeden Fall, wenn wir irgendwann mal wieder on the road dürfen und irgendwie mal auf Messen sein, dann werden wir uns da sicherlich nochmal begegnen.
Auf jeden Fall.
Dass da mal eine Mausefalle irgendwo steht. Du hast gerade nochmal das Thema Cloud angesprochen. Also wir sind ja relativ eng, jetzt sage ich mal, mit Software geht zum Beispiel Thema Cloud. Mhm. Haben uns da super viele Gedanken gemacht, brauchen wir das Ding jetzt selber oder nicht und so weiter. Was waren so für dich so die wichtigsten Features von so einer Cloud, was müsst ihr können? Wo waren so eure Painpoints, wenn wir so Thema Cloud reingehen?
Tja, also das, es ist rückwärts betrachtet, könnte ich das super professionell formulieren und sagen, wir wollten das und das und deswegen das. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wir haben damals mit einem Partner von uns aus Israel, Israel ist ja immer sehr innovativ, haben das Hosting gemacht mit denen und die haben für uns quasi so eine Cloud gebaut. Gefiel uns überhaupt nicht und wir wollten es auch einfach langfristig in eigenen Händen haben und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, das machen wir. Das war für uns echt ein Mammutprojekt, das war nicht zu unterschätzen, das war auch nicht günstig.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Aber wir haben das dann immer weiter verbessert. Wir haben sehr viel dadurch gelernt, dass wir erstmal jemand anders genommen haben und dann haben wir gesehen, wir brauchen die Datenhoheit und das war unser Motivationsschub. Wir haben einen tollen Partner, mit dem wir das zusammen entwickelt haben, die sich mit Cloud auskennen und mit App-Entwicklung uns das übergeben haben, mit dem wir das zusammen gemacht haben. Also nicht irgendwie... Nee.
Okay,
ich würde gerne für die Werbung machen, weil es sind tolle Leute, wirklich toll. Das sag ich dir nach auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich will natürlich nicht, dass jeder von unseren Mitbewerber vielleicht auch noch da anruft.
Klar. Ja, wenn wir das überhaupt machen würden, aber
easy. Das ist der unfaire Vorteil, den ich mir und das, so fing das an. Und wir haben auch am Anfang zum Beispiel so 99, was auch immer, Verfügbarkeit oder Serversicherheit und sowas. Das war uns alle schon bewusst, aber nicht in dem Sinne wie heute. Auch Cybersecurity und sowas, Datenschutz. Das ist alles gewachsen und da haben wir auch gesehen, wir haben da tolle Partner, aber auch aus anderen, von anderen Unternehmen, die uns immer wieder beraten haben, uns immer wieder gezeigt haben, darauf müsst ihr achten. Jetzt gibt's ja sogar eine EN, eine europäische Norm für Cybersecurity, jetzt frisch im Juli rausgekommen ist.
Das ist schon ein ernstzunehmendes Thema.
Das stimmt, das ist schon echt interessant, wohin das geht. Und ja, so fing das an. Und dann zack, hatten wir unsere eigene Cloud. Wir haben gemerkt, boah, das ist ja genauso, wie wir es eigentlich brauchen, sehr agile gewesen, weil wir konnten sagen, hey, wir binden sogar auch von anderen Herstellern, so ähnlich wie ihr, auch mal Geräte in unsere Cloud an. Viele haben gesagt, ja, ich habe auch schon meine eigene Software, ich habe einen Lebensmittelkonzern und da gehen meine Schädlingsbekämpfungsberichte rein. Ja. Könnt ihr eure Sensordaten nicht bei uns irgendwie reinsenden? Ja. Natürlich, ihr weißt ja, Interface, wir haben eine tolle Swagger UI und das ging super, super easy und lean und da haben wir super schnell verschiedene Schnittstellen zu, zack, über ein Dutzend gehen, ganz schnell Partnern bauen können.
Wahnsinn.
Und das war für uns cool. Und wir sehen aber, dass es noch nicht so mega krass vom Markt verstanden wird. Du hast nicht die meisten, die wirklich verstehen, wie sowas funktioniert. Aber es ist cool, dass wir es können. Ich bin sehr dankbar darum, dass wir das alles...
Das ist unter unserer krass. Kontrolle. Ja, ich meine, gut, hatten wir im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Also so IoT-Projekte sind jetzt nicht übermorgen, wir sagen natürlich klar, mit unserem Produkt, mit unserem IoT kannst du natürlich relativ schnell in so ein Thema einsteigen. Ne? Du musst jetzt kein großes Setup haben. Das Ding kostet 250 Euro, das schließt an, dann hast du einen Sensorwert, dann kannst du von da aus dann deinen eigenen MVP vielleicht wieder bauen, ein Geschäftsmodell machen willst oder sowas. Aber auch das ist jetzt nicht so, haben wir ja gerade auch gesagt, auch das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ohne irgendetwas zu tun 10 Millionen Stück davon verkaufen. Absolut. Sondern wir müssen Wir müssen ja, diese Einfachheit müssen wir erstmal so verkaufen, dass sie verstanden wird und müssen dann im Prinzip darauf hinweisen, hey, du gehst kein Risiko ein, du machst nichts falsch, Gerät kannst du auch wieder zurückschicken, wenn der Prozess nicht passt,
ja, genau, oder
sowas, ja. Auch, ja. Das sind so Mechanismen, die wo auch wir jetzt aus der Rolle Marketing natürlich vor einer großen Aufgabe stehen, diese Sachen halt einfach so sehr zu beleuchten, dass sie halt auch von jemandem verstanden werden, der sagt, hey, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, ich bin Futtermittellieferant, was habe ich denn jetzt mit Sensorik zu tun? Ja, ich habe ein Silo und da fahre ich dreimal hin und dann mache ich das voll und der.
Ja.
Dann kannst du sagen, ey, pass mal auf, wir haben das und das, können wir jetzt dir mal vorrechnen. Oder das ist, was weiß ich, eine kleine städtische Müllabfuhr oder so, die halt ihre Großcontainer mit ausstatten möchte. Also wir haben halt das Problem, dass deswegen bin ich ein bisschen neidisch auf deine Mausefalle, weil da ist ein Akku dran. Mhm. Das haben wir jetzt hier mit so einem
Industriesensor. Ja, ihr braucht Strom.
So ein Ding braucht natürlich richtig Power. Und die sind ja auch, ich sag mal, sind es keine Plastikteile, die irgendwie durch Harvesting oder so funktionieren, sondern das ist halt was in der Industrie überdauern muss. Das heißt, wir könnten jetzt hier über jeden von den Einzelnen auch über den IoT irgendwie mit dem Hochdruckreiniger drüber ballern und die würden dann halt auch nach dem 10. Mal noch funktionieren. So muss das halt sein. Aber deswegen haben wir so ein bisschen mit dem Akku, haben wir noch, da denken wir viel drüber nach, was natürlich auch ein Use Case ist, der ganz schön ist, dass man dann halt sagt, okay, wenn wir so eine große Applikation haben, die wir irgendwo autark bauen, müsst ihr jetzt halt eine Autobatterie dran klemmen.
Ja, mindestens.
So für die Zeit, ne? Das ist halt dann blöd, ne?
Mit einer Solarzelle und was auch immer.
Ja, ja. Und vielleicht ist nochmal so über deinen ganzen, also du bist ja Geschäftsführer und hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, ihr habt Remote Forever ausgerufen,
ja,
bei
stimmt,
euch.
Das stimmt, ja.
Das ist mega geil. Also da würde ich gerne nochmal, sag mal, wie war das jetzt Corona-driven oder habt ihr vorher auch schon?
Ja, also Remote Forever, also wir machen halt viele Sachen einfach anders. Das ist auch so ein bisschen unser Motto, muss ich sagen.
Ja.
Und das kommt auch so ein bisschen von Olli, der schon immer wirklich so Sachen durchdacht hat. Und Olli und ich haben immer gesagt, ganz ehrlich, wir haben ein tolles Gebäude und drumherum haben wir so Blumenwiesen für die Insekten und da haben wir unsere Bienen und wir haben noch ein Hochbeet, wo wir unsere eigenen Lebensmittel für die Mittagsküche und so an.
Krass,
ey. Das ist wirklich cool ausgestattet und Mitarbeiter haben es auch echt gut
bei uns. Ich muss mir das aufschreiben, dass wir auch ein eigenes Beet für unsere eigenen Lebensmittel in Essen, Rüttenstein
bauen. Wir haben witzigerweise auf so einen Container, so einen 40-Fuß-Container oder sowas, oder auf vier 20-Fuß-Container haben wir oben so ein Poolbecken bauen lassen, also aus dem gleichen Material wie ein Pool gebaut wird, so ein bisschen hoch an der Seite, damit du halt keine Schädlinge da hast. Haben Erde gepflanzt, so einen kleinen Rundgang und da wird es bei uns mal mehr und mal weniger gepflanzt und gegossen.
Krass.
Ja, das ist schon ganz funny. Und zu Remote Forever, ich habe irgendwann mal angefangen, dass ich einen Tag in der Woche remote gearbeitet habe, weil ich auch gemerkt habe, das kennt sicherlich jeder, dass man, wenn man in einem Großbüro ist, wo viele Mitarbeiter sind, dass Leute an die Tür klopfen und sagen, hey, kann ich mal eben und soll ich die Tasse jetzt hier hinstellen oder muss der Kugelschreiber rot sein? Und das macht natürlich alles Spaß. Das ist nicht Sinn der Übung. Und ich wollte einfach, dass unsere Mitarbeiter viel mehr Verantwortung übernehmen, weil anders kann man einfach nicht groß werden. Mhm. Und das hat vor allen Dingen durch geografische Entfernung hat ein bisschen geholfen, weil ich gesagt habe, nein, du bist der Head of X, du der Head of Y und bitte entscheidet ihr das. Und wir haben junge Leute da ganz viel hingeführt, dass sie gesagt haben, wir haben gesagt, du bist jetzt Marketing und du machst Sales und du Entwicklung und entscheide du das doch mal bitte. Ich kann das heute nicht und ich will das auch nicht. Und das hat super funktioniert. Das war so ein bisschen unsere Remote-Strategie, auch darauf begründet. Olli und ich haben dann gesagt, unsere schönen Büros geben wir auf. Wir wollen nur noch irgendwie mit einem iPad oder einem MacBook oder sowas durch die Gegend laufen, viel reisen zu unseren verschiedenen Kunden und Partnern. Das mit dem Reisen ist natürlich off. Gefällt mir persönlich noch besser. Ich reise eigentlich recht ungerne und ich habe damals schon immer super gerne Zoom- und Skype-Calls gemacht und mich super früh mit solchen Sachen auseinandergesetzt, weil ich viel nach Amerika geguckt habe und geschaut habe, wie machen das die großen SaaS, Software-as-a-Service-Firmen zum Beispiel mit dem digitalen Vertrieb. Und zufällig haben wir das 2018/19 schon bei uns eingeführt und auch immer mehr remote gemacht für viele Mitarbeiter, die darauf Bock haben. Viele haben keinen Bock, weil wir es echt schön haben in der Firma.
Ja, ja gut, aber das bleibt dann demjenigen überlassen wahrscheinlich.
Absolut, genau. Ja, jeder kann halt kommen und gehen eigentlich wie sie wollen. Und das ist, hat gut funktioniert. Und ich muss, Oliver und ich mussten uns natürlich auch vormachen, weil sonst kannst du nicht als CEO sagen, komm, ihr macht es alle remote, aber ich sitze zufällig hier übrigens noch jeden Tag 12 Stunden in meinem Büro und viel Spaß mit einem schlechten Gewissen. Nein, also wir sagen auch wirklich, wir wollen auch echt glückliche Leute haben. Ja. Und sagen dann auch, du, ganz ehrlich, wenn die Sonne scheint, ist 14 Uhr, brauchst du eine Pause, dann geh einfach Fahrrad fahren. Und wenn du heute Abend noch eine halbe Stunde arbeitest, weil es ist ja so, du hast die Studien gesehen, die Leute arbeiten im Schnitt, also bei uns nicht, bei uns arbeiten sie mehr, 3 Stunden, 2 Stunden, 54 am Tag, effektiv. Mhm. Der Rest ist Chit-Chat, Kaffee und News-Checken. Mhm. Microsoft hat ja auch von 5 auf 4 Tage in Japan oder sonst reduziert, und die Effizienz ist wirklich durch die Decke gegangen. Ist durch die Decke, ja, klar. Ja, und davon kann man einfach nur lernen. Also New Work bedeutet für mich auch das.
Mhm, krass. Ich hatte, wo du das gerade sagst, es gibt einen, kennst du die Jungs von Einhorn, die diese Kondome machen? Kennst du
nicht? Ja, irgendwas sagt mir das.
Das sind ja, die sind ja wirklich auch recht, richtig crazy. Und der Philipp heißt der, Philipp Siefers, der war auch irgendwo im Podcast und hat dann irgendwie so genau das Gleiche gesagt, nur jetzt ein bisschen geiler formuliert. Er sagte so, ja, wenn du keine Magic hast, dann hast du halt keine Magic, dann bleibst du halt zu Hause, ja. So. Und dann sagt er, und die haben ja auch wirklich, also das ist wirklich krass, ne? Also diese Einhorn-Kondome sind halt in allen Drogeriemärkten irgendwie europaweit.
Was können die denn mehr?
Das sind halt vegane Kondome.
Ach, verstehe.
Und,
okay.
Die sind halt irgendwie auch noch, also vegane Kondome, und dann haben die auch noch irgendwie, was cool. Weiß ich, alles so in diesem Markt, so noch so mit, was ist da, also sonst gibt es rein, cool. Reinverkauft und so. Und nachhaltig produzierte vegane Kondome. Und ich meine, der Markt ist halt da so krass aufgeteilt. Es gibt halt irgendwie 3, 4 große. Und dann, die haben auch irgendwie dann eine eigene Kautschukplantage gekauft. Und dann irgendwie, um das alles so komplett im Blick zu halten, dass auch kein Scheiß passiert und so. Mhm. Ne? Richtig krass. Und der sagte halt, wenn du halt keinen Bock hast, dann bringt das halt alles nichts. So, ne? Wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt halt schlecht drauf bist oder so, dann musst du dich jetzt nicht da hinsetzen und dann irgendwie da einen Tag runternudeln.
Genau. Dann machst du das Pause.
Halt, machst halt eine Pause, dann machst du halt dann. Ich meine, wir sind alle, also ich jetzt natürlich als Hardcore-Family, Dad of 4, muss da natürlich auch sagen, hey, klar, so eine Homeoffice-Situation, ja, die ist ja auch nicht, also wenn ich jetzt da so nochmal zurückdenke, ja, es hat ja jetzt auch nicht jeder ein dediziertes Büro in seinem Haus, wo er einfach sagen kann, ja, hier ist alles geil, ne, mir geht keiner auf den Sack. Mhm. Da sitzt du dann irgendwie am Küchentisch und dann springen die da rum und du hast keine Wahl. Das ist Horror, ja.
Ja, das sehe ich auch ein. Das ist ich habe keine halt Kinder, also das ist schon echt eine Herausforderung.
Ja. Da ist halt auch gut, dass du sagst, ey, kommt dann auch gerne wieder zurück ins Büro.
Absolut. Wir bauen noch gerade nochmal um, da kommen wieder 5, 6 Tische in so einem Mini-Großraumbüro nochmal mit dazu.
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Bei Futura netto sind wir 20 plus irgendwie 4, 5 Freelancer, mit denen wir aber eigentlich auf fast halbtags für uns mittlerweile arbeiten. Und in der Gruppe gesamt sind wir so um die 70 Leute, jetzt mit Biotech auch noch. Mhm.
Krass, sehr cool.
Und ja, also ich habe schon wirklich Respekt davor. Wenn du Kinder hast, dann ist es nicht so leicht. Für mich persönlich, ich möchte auch, dass die Leute sich wirklich wohl damit fühlen, wenn auch mal wer reinkommt im Zoom-Call und dass es alles chillig ist, dass du nicht so da sitzen musst. Und das ist mir schon wichtig, weil wir wirklich Mitarbeiterzufriedenheit ist mir schon, also das spürst du auch, und im kleinen Team weißt du auch, wie happy jeder ist. Und
ich meine, das Gute ist ja, wenn du so eine Company dann startest und immer schon so diesen Gedanken, dass er schon in dir ist, dass und du das dann umsetzen kannst über die Zeit, das ist natürlich dann eine Bombe, ne? Es ist halt besser, als wenn du jetzt irgendwie so als, ich sag jetzt mal so, als Restrukturierer in so eine Firma
kommst,
so, jetzt müssen wir das so und so machen, die geht's alle nach Hause.
Ja. Aber wir machen das ähnlich, ne? Also Olli und ich verstehen uns wirklich auch so ein bisschen als das McKinsey oder Boston Consulting für unsere Unternehmen, weil es ist schon so, dass wir genauso sehr viel arbeiten. Also wir wollen, wir geben viel Verantwortung ab, sehr viel. Was toll funktioniert, wir haben Leute, unsere Marketing-Chefin ist 22 gerade geworden. Krass. Die ist unfassbar, also das ist so, macht so viel Spaß, so viel Verantwortung wird da schon übernommen, stellt Mitarbeiter ein und so, und ist echt toll, können wir uns super drauf verlassen. Und wir arbeiten da wirklich so ein bisschen so wie unsere eigenen Consultants und dafür brauchen wir halt auch einfach die Zeit. Wir müssen halt alle möglichen Sachen einfach eruieren, die bei uns laufen, nicht nur die KPIs wirtschaftlich, sondern auch, wie ist unsere Strategie, welche Produkte, ja. Also wir machen sehr viel Entwicklung und bauen auch, Oliver baut sehr viel für Biotech, zum Beispiel die App und die Infrastruktur digital. Nicht nur das, was der Kunde sieht, also die digitale Dokumentation, wo du dich einloggst und dann siehst, der war gestern da, hat 50 Mausefallen gecheckt und so, sondern wirklich diese ganzen Interfaces von den verschiedenen Companies und SAP und dem Routing System und unserer digitalen Cloud von Emitter, also Futura und so weiter. Also es ist schon ziemlich komplex. Die Digitalisierung ist ja echt schwierig und eine Mammutaufgabe. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch, warum viele Leute sagen, ja, wir sind super digital, nur weil sie 5 Zoom-Calls in der Woche machen. aber die richtige Digitalisierung, gerade in Familienunternehmen, das sehe ich ja auch mit vielen bekannten großen Familienunternehmen, ist schwierig und da braucht man 5 bis 10 Jahre für, bis sie durch ist. Und,
Klar, ne? Dann sagst du so, easy. Ich meine, vorher hatten wir halt so flächendeckend irgendwie, haben wir auf Slack gearbeitet. Und es war aber so, dass wir schon, ich meine, IT-infrastrukturell halt auch irgendwie da eine Verantwortung haben, Kundendaten gegenüber und so weiter. Und
gedacht, absolut. Nee,
da müssen wir halt auch mal schauen, dass wir Tools an den Mann bekommen, die halt auch eine vernünftige Dateiverwaltung, Organisation, Versionierung und so weiter haben. Also jetzt eben so im Daily Business, ja.
Und trotzdem so agile sind.
Genau. Und haben dann, ich sag mal so, März, Februar, als das Ganze so losging, dann nochmal eben schnell Teams migriert. Also haben dann O365 umgeswitcht. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, das war total easy, das war voll geil, wir haben das irgendwie alles gemacht. Gibt natürlich immer Stolpersteine, die du gehen musst, aber wenn ich das jetzt mal auf Unternehmen projiziere, die jetzt mal irgendwie 6.000 Mitarbeiter oder 8.000 oder 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter in allen Ländern der Welt haben, ja gut, klar brauchst du halt 10 Jahre für. Ne? Also jetzt vielleicht für sowas nicht, aber wenn du da noch deine ganzen Geschäftsprozesse, neue Geschäftsmodelle bauen musst,
alleine, wenn du eine große Dienstleistungsfirma bist und ein Kundenportal bauen willst, das geht nicht von heute auf morgen, das ist so crazy. Ja. Also als Startup traust du dich ganz viele Sachen, weil ist doch ein MVP, wir haben eh noch nur 5 Kunden, lass uns doch mal was machen. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung was, 1 Million Kunden hast, wie ein paar Bekannte von mir oder noch mehr, dann bist du sehr, sehr vorsichtig, weil du sehr viel riskieren kannst. Und du, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um so viele Familien, die an dir hängen und wo du einfach das Brot und das Essen auf den Tisch bringst. Und das ist schon, das verstehe ich schon, dass da viel mehr Verantwortung hintersteckt. Da respektiere ich die auch wirklich alle.
Aber trotzdem, denke ich mal, wenn wir jetzt mal so von dem Thema Digitalisierung auf IoT kommen, trotzdem ist es ja auch mit unserer Aufgabe sozusagen solche Lösungen. Du machst es jetzt als Kunde von, ich sag jetzt mal, von der Ones oder von oder als Hersteller sehr, sehr gut vor, wie man das machen kann. Mhm. Aber ich meine, es ist natürlich auch unsere Aufgabe, Lösungen zu entwickeln, die einfach zu gebrauchen sind und wo ich halt dann mir diesen Schreck davor vielleicht nehme, ja. Also dass ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt keine 30.000 Euro Projektkosten, um da so ein MVP mal auszuprobieren, sondern
200 Euro oder was auch immer,
200 Euro und dann, los geht's. Dann bin ich ein Akkuschrauber, hier vorne ist ja, ich weiß nicht, wie man die auf der Kamera sieht, so unsere Popcorn-Maschine.
Ja, genau.
Da haben wir es echt noch nicht, wir sind hier so am Hasseln, jeden Tag wird hier abgedreht und gefilmt, wir haben es noch nicht geschafft, hier Popcorn zu machen. heute ist tatsächlich letzter Tag. Von dem Studio hier und wir haben es nicht geschafft,
Popcorn ist ja auch ungesund, ne? Wir leben ja höchst gesund
den ganzen Tag. Das ist veganes, veganes, glutenfreies, carbfreies Popcorn.
Also,
da habe ich, also als wir uns das ausgedacht hatten mit der Popcorn-Maschine, das ist ganz witzig, also du kannst halt, da wir haben dann IoT dran gebaut und dieser IoT sagt dir halt, jo, Popcorn voll, Popcorn leer. Und zusammen mit der Software AG haben so eine Cloud-Erweiterung, die nennt sich WebMethods. Das ist so deren Integrator zu ganz vielen Sachen. Und da gibt es auch WebMethods.io. Und das ist so eine Drag-and-Drop-Lösung. Du kannst also sagen, okay, ich habe jetzt einen Sensordaten. Und diese Sensordaten, die sind dir jetzt sozusagen behältervoll oder Füllstand erreicht oder sowas. Und von da aus kann ich halt sofort andere Tools anbinden. Salesforce, Zendesk, Twitter, Facebook, LinkedIn, was weiß ich. Also wir haben dann auf der Messe halt ein Display gehabt und haben da an der Stelle, wenn es neues Popcorn gab, gab es immer einen Twitter-Post Post sozusagen. Ja? Okay, oder cool. Und wenn das Popcorn leer war, gab es einen Service ein Service-Ticket in Zendesk. Mhm. Und wenn wenn das Portemonnaie verbraucht war, gab es dann im Prinzip einen neuen Job in Salesforce. Ja? Mhm. Und das ist halt, das war für mich so, weil ich mich ja mit diesen Tools sehr viel auseinandersetze, war es für mich so, okay, krass, wir haben jetzt irgendwie Sensordaten. Und von da aus, also diese dummen Daten, 10 Zentimeter, von da aus geht's halt direkt in ein System wie Salesforce und ich habe sofort einen Business Case. Das fand ich halt mega gut. Und wie ich drauf gekommen bin, habe ich dann, als wir das Ding dann irgendwie gebaut haben, ich wusste ja nicht, wie man Popcorn macht. Also habe ich irgendwie gefragt, so, ja, wie mache ich das denn? Ja, nimmst einfach ein Kilo Zucker und ein Kilo Mais. Und dann nimmst du noch ein Kilo Butter und da rein. Und dann ist das gut. Und so war's. Und das ist wirklich, also das ist der geilste Case gewesen, weil, ich meine, du kennst das ja von der Demexco und von allen anderen, die schon vorher auf diese Idee gekommen sind. Wenn du jetzt ein Popcorn-Ding irgendwo hinstellst, dann stinkt dann riecht die ganze Halle nach geilem Zucker, ja?
Mega.
Und so war das auf der SPS auch. Und wir haben mittlerweile von dieser Popcorn-Maschine schon 5 Stück gebaut.
Echt?
Also es gibt ja, wir haben die also.
Vielleicht müsst ihr ja doch das Business und eure Kunden so ein bisschen anpassen und Popcorn-Maschinen.
nee, wir haben wirklich also so als Use Case, um das Thema einfach zu transportieren.
Ja, kann ich verstehen. Das ist ja auch so, Once ist ja einer unserer Partner, was die Connectivity angeht. Also wir nutzen ja teilweise auch oder viel auch Sims von der Once. Die haben ja auch Steffen Dresch, schöne Grüße auch, und Alex Sator, unsere Fall immer mitgenommen zu den verschiedenen Shows und haben nachher echt gesagt, er kriegt so WhatsApps und sagen, ey, die Kunden flippen aus bei deiner Maus und Rattenfalle, das ist ja so ein geiler Use Case. Und ich kann es auch verstehen, weil wenn du über die Hannover Messe oder so läufst oder was auch immer für Messen es gibt in unserem Bereich, dann ist sehr viel davon Industry und okay, der nächste Smart Grid Level Meter, was auch immer. Und das ist schon mal ganz witzig, sowas zu sehen. Also ich kann schon echt verstehen. Ja. Übrigens hatten wir damals auf der Hannover Messe, wir sind ja in Ocean Alliance und in Ocean macht ja quasi, sendet ja auf 868 Short Range, Short Distance Signale.
Du bist der Profi. Du hast da mehr drauf als ich, auf jeden Fall. Ist geil.
Ja, aber über die ganzen Sensoren weiß ich nicht so viel wie du. auf jeden Fall. Was das Coole an den Ocean ist, und das haben wir bis heute als eines unserer starken Patente ist, dass du hast einen Schalter und der Schalter wird betätigt durch, oder Lichtschalter, ich drücke drauf, in Ocean ist ja auch einer der Marktführer, was Home Automation angeht, weil ich drücke drauf, keine Batterie, das ist ein Ocean-Patent mit der Kupferspule, sorgt dafür, dass Energie erzeugt wird und
Harvesting
und Signale geschickt werden. Ja. Mega cool, geile Durchdringung, besser als Bluetooth und so und Wi-Fi sowieso. Und das Ding funktioniert bei uns übrigens schon seit über einer Dekade, die ersten in-Ocean-Produkte in führenden Lebensmittelkonzernen stehen die immer noch, weil die so geil sind. Und,
was für eine Distanz brauchst du? Also du musst dann ja irgendwie auch noch ein Gateway haben, was das einsammeln kann. Ne?
So
ein
Gateway, richtig.
Und auf was für eine Distanz kannst du so ein Ding benutzen? Also ist das jetzt von hier bis da vorne?
Es ist halt wie immer, du guckst ins Datenband und denkst dir, super, das passt ja. Also so wie alle sagen, Long Range, 2-3 Kilometer, wo du denkst, alles klar, ne, probier's mal drinnen aus, ne, guck mal, was realistisch.
Du packst das Ding neben dem Kupferkessel, ist die ganze Sache schon erledigt. Ne?
Also so sieht's aus. Und bei den Ocean ist es nochmal Short Range, nicht Long Range. Das heißt, also draußen schaffen wir easy 150 Meter, aber die realistische Reichweite, also wenn du hier so große Lagerhalle, da kommst du schon easy mit durch, auch mit dem, was hier gelagert wird im Hochregal. Also wenn nicht alles voll mit Wasser ist oder so, dann kommst du da easy durch. Aber auch dafür haben wir natürlich eine Infrastruktur mit Repeater und Gateway damals gebaut. Was dazu führte, wofür wir uns viel mit auseinandersetzen, so Stichwort Customer Centricity, dass für einen Kunden es schwierig ist, hier 20 Mausefallen aufzubauen. Repeater da, wo muss der Repeater denn hin, wo muss das Gateway hin?
Ja, klar,
das ist schwierig.
Ja, klar.
Und deswegen freue ich mich auch, Once und Telekom sind ja auch auch mit uns zusammen, wir machen da sehr viel von direkt sendenden Technologien, ob jetzt meinetwegen unser Mausefall 2G ist, Narrowband, IoT, Sigfox, LoRaWAN, was auch immer.
Du hast ja dazu, wenn ich dich da nochmal unterbrechen darf, du hast ja auch bei so Modellen wie bei der Once, das war auch etwas, wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass du halt so eine Total Cost of Ownership Rechnung machen kannst, ne?
Ja.
Also dass du halt sagst, okay, die bieten ja eine Flatrate an, damit kann ich halt sofort mein Produkt halt rechnen und ich weiß transparent, was ich tun muss, um das Ganze skalieren zu können. Und ich kann dann auch sagen, okay, das funktioniert oder das funktioniert jetzt nicht. Ja, also wenn wir jetzt mal so über das Business sozusagen da nochmal drauf gucken, dann ist das ja schon etwas, wo man halt ja, gucken muss, dass man damit überhaupt Geld verdient, ne?
Absolut. Also ich mein, das kostet alles sehr viel.
Das ist alles jetzt nicht so billig, ne? Also so ein Gateway zu bauen, das kriegst du jetzt nicht mal eben in China hinterhergeschmissen.
Das würde ich auch nicht empfehlen. Machen das viele, ich empfehle es nicht. Nicht in Deutschland, Schrott. Nicht in großen Industrieanwendungen. Ja. Es ist immer Schrott, es hört auf zu funktionieren nach einem Jahr. Ja. Billig lohnt sich nicht in IoT.
Nee. Und deswegen musst du natürlich dann schauen, dass du über diese Services halt ein skalierbares Modell bauen kannst.
Ja.
Und da helfen dir natürlich solche Player sehr, sehr gut bei. Ne? Mhm. Genau, sind halt super krasse Enabler. Mhm. Und gerade auch, wenn ich jetzt mal Werbung für unsere Kollegen von der Software AG machen kann, da natürlich auch. Ne? Das ist halt ein super transparentes API-Call-Modell, wo du sehen kannst, ey, das und das kostet das und das. Und dann kannst du
transparent.
Genau, und dann kannst du dem Kunden natürlich dann darauf zurückgerechnet was anbieten, wo du halt für dich weißt, es deckt deine Kosten, es funktioniert. Aber für den Kunden weißt du halt auch, okay, das ist so skaliert, dass er halt da an der Stelle jetzt halt auch nicht einen astronomenmäßigen super hohen Preis zahlt, sondern es hält sich alles in den Grenzen. Das ist halt so schön an der Technologie, ne? Also du kannst drauf gucken, du weißt, es funktioniert und du siehst deine
Total Skalen, Cost of Ownership ist auf jeden Fall ein Riesenargument, das nochmal transparenter zu machen. Es gibt, wir müssen unsere Kunden sehr viel beraten, wie sie das an jeweils ihre Kunden wieder berechnen. Mhm. Etwas, wo wir nie mitgerechnet hätten, dass es so einen großen Teil unserer Beratung darstellt. Aber es ist in jedem Gespräch fast ein Thema. So nach dem Motto, ich sag's mal, dass eure Falle kostet 50 Euro. Wie verkaufe ich das, ne? Und kostet meinetwegen Euro im Monat oder sowas zum Beispiel. Mhm. Das ist dann noch schlimmer, wenn du diese Kaufpreis hast und dann noch eine Subskription darunter hast.
Ja, ja.
Dann drehen die durch. So, wie berechne ich das an meinen Endkunden, ne? Und dann musst du wirklich, es gibt da aber wirklich tolle Modelle, wie du den Value Calculator anschmeißen kannst und sagen kannst, durch die Sensorik und durch den Mehrwert der 24/7-Überwachung musst du nicht mehr zum Kunden fahren so häufig.
Kannst
in der Zeit 2,5 andere Kunden bedienen, also als Mehrwert, und du sparst so und so viel, weil du die Dinger nicht mehr kontrollieren musst. Und das hilft wirklich sehr. Und dann geben wir immer noch so Empfehlungen, wie man das an den Kunden weitergeben kann. ROI kannst du dann verschieben. Will ich den ROI nach 6 Monaten haben, ist es teurer für deinen Kunden. Will ich den Kunden unbedingt haben, dann mach lieber 2 oder 3 Jahre Vertragslaufzeit und mach das auf dem monatlichen. Und den ROI nach 12 Monaten oder sowas. Und das ist schon wirklich ein großer Teil. Also dieses Business, was du gerade sagst, der Business Case dahinter, ist nicht ganz inkomplex, da wir ja mit diesen Enablern du hast Kosten pro Call, du hast Server-Hosting irgendwo dahinter, du hast natürlich noch normale Gemeinkosten, nicht nur die Kosten pro IoT-Gerät, SIM-Kosten, du hast eine App, die du betreiben musst.
Ja.
Puh, ja, viele Sachen. Und dann damit noch Geld verdienen, ist schon wirklich schwierig. Deswegen sehen wir auch viele, die scheitern. Wir haben schon viele Smart-Home-Systeme gesehen. Jeder Hersteller hat ja sowas gebaut und glaubt daran, sieht aber, wie langsam es wächst. Ich meine, es gibt wirklich coole da draußen. Es gibt aber auch viele sehr, sehr coole, die auch insolvent sind oder für einen Ablon Eiweißer nicht mehr weiterkommen, weil es nicht so krass skaliert, wie sie dachten, oder nicht so schnell verkaufen.
Krass.
Ich denke an die Firma Wie Butler immer noch aus dem Münsterland. So eine gibt's immer noch, die Marke und die App. Es war so ähnlich wie der IoKey für Smart Home. Und wurde verkauft an Fisman, glaube ich, weil es auch nicht so schnell skalierte. Und da gibt's ganz, es gibt wirklich krasse Herausforderungen in der IoT.
Krass. Jo, ich glaube, wir sind jetzt am Inlandsflug. Das ist ja mal die Inlandsflüge sind so, du weißt, wer mal Inlandsflug sagt. Jetzt sind wir, glaube ich, schon einmal hin und zurück geflogen wahrscheinlich, ne? Haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwas? Willst du noch jemanden grüßen?
Ich grüße natürlich meine Mutter wie immer. Nein, Spaß. Nee, also ich denke, wir haben eigentlich das meiste getoucht, ne? Also von die komplette,
komplette Geschichte. Einmal die große Rundreise, Also jetzt an dieser Stelle nochmal an alle, die das jetzt hier hören, sehen. Wer jetzt Ratten hat und da nicht weiß, wie er die los wird und das aber auch jetzt nicht mit Gift machen will, weil er eine gute Seele ist und weil er an die Schleiereulen denkt.
Ja, genau.
ich höre deinen
Du hörst Spaß. Es wirklich, unglaublich.
Der ruft den Daniel direkt an und sagt, hey, helf mir mal hier. Aber ich denke auch, dass jemand, das ist auch echt ein Aufruf, weil ihr seid da wirklich ein krasses, sehr tolles Beispiel für. Deswegen bin ich auch umso happier, dass du da bist.
Danke.
Wer da an der Stelle mal aus dieser Perspektive ein bisschen Hilfe braucht, der kann sich sicherlich auch mal an dich wenden und kann mal
LinkedIn, nachfragen. LinkedIn,
Daniel Schröer. Ich verlinke hier alles, auch nochmal alle Online-Shops, wer einen Hund hat. Und
Instagram und Green Hero, genau.
Instagram Green Hero, Pferde ohne Bremsen, Wespenprobleme,
genau. Hunde, Katzen, alles mögliche.
Hunde, Katzen, Frettchen, ja. alles ja. Damit einsprühen, also die ja. glücklich. Das werde ich alles verlinken. Und ja, ich sag dir nochmal, vielen Dank, hat richtig Bock gemacht.
Ja, das fand ich auch.
Tatsächlich
mega cooles Format, sehr viel Spaß gemacht.
Tatsächlich eine Freestyle-Runde.
Ja.
Ja.
Ist ja. häufig am besten.
War super gut, hat ja. mich echt gefreut. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wir sehen uns.
Ja, ja. Tausend Dank.
Ciao.
Ciao. Ja, echt, richtig geil. Danke.